Heute bei Apropos am FKK-Strand. Jedes Jahr machen mehr als 4'000 Menschen Ferien in Cap d'Agde. Dort, am Meer in Südfrankreich, ist eines der grössten und beliebtesten FKK-Camps von Europa. Wenn nicht von der ganzen Welt. Der Ort, wo früher in erster Linie Nudisten und Naturisten Ferien gemacht haben, ist heute vor allem auf Sex ausgerichtet. Swingeröben, öffentlicher Sex am Strand, Fetischpartys. Die beiden Welten, Nacktheit am Strand und Körperlichkeit zu oben in irgendeiner Disco, können nebeneinander existieren und können ziemlich verwirrend sein, wie Sascha Britzko festgestellt hat. Die Reporterin vom Magazin hat zwei Podcasterinnen nach Südfrankreich begleitet. Was die drei dort erlebt haben, das hat sie in einer Reportage für das Magazin aufgeschrieben. Und uns erzählt sie jetzt davon in der neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung. Eine kleine Triggerwarnung, bevor es anfängt. In dieser Folge geht es auch ganz explizit um Sex. Und wer das nicht hören will, das soll doch diese Folge von Apropos auslösen. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Sascha.
Hoi Philipp.
Sascha, bei so grossen Geschichten fangen wir bei Apropos gerne mit so einer persönlichen Einstiegsfrage an. Zum Beispiel, wie bist du auf die Idee gekommen oder hast du einen speziellen Zugang zur FKK-Kultur, irgend so etwas. Aber das mal ist das nicht nötig, denn wir wissen jetzt schon, wie du im grössten Nacktdorf der Welt gelandet bist.
Es hat uns eine geschrieben vom Tagesanzeiger, dass sie gerne einen Sport über uns machen würde. Und wir haben wirklich so als Witz gesagt, ja, wir haben keine Zeit, wir sind im FKK-Village.
Also, wir haben gerade gebucht, wir sind einfach erst ab dann und dann wieder retour. Aber dann können wir schon einen Termin finden und dann so im Witz so, aber kannst du ja mitkommen, wenn du willst? Ha, ha, ha.
Leute, und sie hat einfach auch am gleichen Tag noch gebucht.
Die reden über dich. Was hören wir hier?
Das sind Karin Bärpark und Dara Masi, also die Hosts vom bekannten Sex- oder Tabu-Podcast «Die Thronfolge».
Und was machen die in einem FKK-Dorf?
Ja, Ferien. Was sonst? Nein, sie sind eingeladen worden von einer Domina, die bereits einmal in ihrem Podcast interviewt worden ist von ihnen. Und weil sie gerade Sommerpause hatten im Podcast und sie gedacht haben, ja gut, jetzt müssen sie noch irgendetwas über den Sommer finden, zum Einsteigen wieder nach der Sommerpause. Und die Domina war gerade und hat gesagt, ja du, ich gehe ins FKK-Dorf und so. Und dann haben die sich angeschaut und gesagt, that's it, das machen wir auch. Und haben so zugesagt, dass sie ein paar Tage mit ihr werden dort verbringen.
Du hast am gleichen Tag gebucht. Respekt.
Ja, ich muss sagen, mir war schon ein bisschen mulmig gewesen. Aber ich habe mal einen Schritt zurück tun und denkt, was werden das überhaupt für eine Geschichte, wenn ich dort hingehe? Und in Zürich, falls sich jemand mal erinnere, war die Aufregung über den nackten Körper gross gewesen, weil an der Wertinsel hat man den FKK-Bereich schliessen. Und dann hat es im Sommerloch halt x Schlagzeilen da dazu gegeben. Und nachher ist eine Petition umgegangen und dann gleichzeitig hat in Mannheim ein Politiker einen FKK-Bereich eröffnen, der ähnlich sein sollte wie der in Cap d'Agde. Und so ein bisschen habe ich die Geschichte schon rausgespürt.
Dann hast du gepackt.
Ich komme nicht raus, wo wir jetzt durchfahren.
Bist du mit ihr ins Auto gestiegen? Ist das nicht ein bisschen komisch, 8 Stunden mit 2 fremden Menschen im Auto nach Frankreich fahren?
Habe ich mir zuerst auch gedacht, aber es war überhaupt nicht komisch gewesen. Es hat sich angefühlt, als würde ich mit 2 Freundinnen in die Ferien fahren. Wir hatten sofort einen super Draht zueinander gehabt, wirklich. Und sie sind 2 sehr umgänglich, das hört man auch im Podcast. Sie reden einfach los und dann macht es das sehr viel einfacher, zum einzusteigen.
Oh, herrlich, ja.
8 Stunden ist das gegangen und dann seid ihr dort. Wie kommt man dort an in diesem Camp?
Also wir sind angefahren und dann hat man schon ein bisschen gesehen, die Leute Blut rumlaufen.
Oh, jetzt
noch da, noch links! Oh, es sind alle Blut, das ist wirklich so, wie sie gesagt haben.
Es ist
aber wir selber haben noch nicht rein dürfen. Wir mussten zuerst an eine Rezeption fahren und uns anmelden. Wir mussten eine Buchungsbestätigung zeigen, dass wir wirklich ein Apartment dort haben. Es war wie so eine Abschrankung. Also das Dorf ist ein bisschen nicht abgeriegelt, aber durch eine Abschrankung vom Rest des Dorfes abgetrennt. Und dort kommt man nur rein, indem man einen Tageseintritt zahlt oder eben wirklich auch zeigt, dass man dort Ferien gebucht hat.
2 people and she has another.
And I have also one.
Merci.
Merci.
Es kommt auch immer wieder vor, dass die Leute am Eingang abgewiesen werden, wenn sie zum Beispiel möchten, einfach einen Tag rein, wie sie einen negativen Eindruck machen oder wie sie schon vorher negativ aufgefallen sind. Also sie sind schon bedacht, nicht einfach alle reinzulassen, aber es ist natürlich unmöglich, um dort die volle Kontrolle zu haben.
Du bist reingekommen, wie übernachtet man dort? In einem Zelt, in einem Hotel? Also wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt einen Campingplatz, wo diverse Bungalows drauf sind, und es gibt einen Dorfkern, wo dann so Holiday Apartments sind. Und das kann man sich vorstellen, es sind so ganz grosse, halbrunde Häuser. Also es ist wirklich so ein Kreis, und die sehen aus wie so alte Sowjetbauten. Und die sind auch wirklich noch zu dieser Zeit, also in den 70er Jahren, sind die gebaut worden. Und dort hat es so ganz viele einzelne Räume, wo einfach man zu zweit kann drinnen schlafen. Und das Interessante ist, dass der Balkon, alle haben eigentlich mehr oder weniger einen Balkon, aber wenn du auf den Balkon rauslaufst, sind alle Balkone miteinander verbunden. Das heisst, du kannst bei allen vorne durchlaufen und ins Fenster hineinschauen.
Okay. Dort bist du angekommen. Man lädt jetzt kurz ankommen. Ich würde nämlich gerne zuerst noch einen Theorieteil einstreuen. Und zwar einen zur Geschichte der Freikörperkultur, FKK. Nicht alle nackten Menschen sind einfach nackte Menschen, habe ich bei dir gelesen in deinem Text. Kannst du uns das ein bisschen aufdröseln?
Ja, also es gibt ja diverse Begriffe, die im Bereich FKK umgeistern. Und das eine wären die Naturisten und das andere sind Nudisten. Ich glaube, das ist allen ein gängiger Begriff. Und Nudisten sind einfach Leute, die gerne nackt sind. Und Naturisten, die haben noch eine ideologische Komponente im Nacktsein. Also Naturisten sehen Kleidung als ein Symbol von sozialen Hierarchien. Nacktsein soll die Barriere, die soziale, niederreißen und eben eine Gleichheit schaffen, wo sich dann der Mensch darin entfalten kann. Und was wichtig ist, Nacktheit ist bei den Naturisten eigentlich nicht in einem sexuellen Kontext gesehen, sondern eher medizinisch und gesellschaftlich. Und FKK, einfach zum Anfügen, die Freikörperkultur wird heute mehr oder weniger als Synonym für Naturismus verwendet.
Und woher kommt das?
Der moderne Naturismus, so wie es man jetzt kennt, ist etwa im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden. Und damals ist das eine Bewegung gegen die Prüderie des Deutschen Reichs. Das ist ein schöner Begriff gewesen. Und das sind einfach so Linke und Zuarbeiter und Sozialisten gewesen, die konservative Gesellschaft wollten durchbrechen. Und die konservative Gesellschaft, das sind so hochgeschlossene, knöchellange Kleider gewesen. Und als Zeichen des Protests haben die dann eben angefangen, in München und in Berlin zum Beispiel splitternackt in See baden. Und das sind die Anfänge der sogenannten Nacktkultur. Und die hat schon damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt, man kann sich das ja gut vorstellen. Und man hat dann die Nackten angefangen zu verspotten. Und hat gesagt, ja, das sind Unzüchtige etc. Hat die sogar vor Gericht probiert zu stellen. Es ist nicht immer durchgekommen, muss man sagen. Die haben nämlich dann argumentiert, ja, was stört euch daran und ihr sexualisiert uns etc., wie man das heute auch schon kennt. Aber interessant ist, dass die Bewegung eben die ideologische Komponente inne hatte. Und ein Pionier von dieser Bewegung, das ist der deutsche Philosoph Heinrich Pudor. Und wo kommt jetzt das Ganze? Oder von wo kommt die Ideologie? Und so wie ich das gelesen habe, ist das ursprünglich von den Lebensreformern gekommen. Und das ist nochmal eine andere Bewegung. Also Lebensreformer haben die Leute hervorgebracht mit der Ideologie und die Leute haben dann die Ideologie nochmal zugespitzt und aus dieser heraus ist die Nacktkultur entstanden.
Und was haben die Lebensreformer genau gemacht?
Also die Lebensreformer sind eine Art Gegenbewegung zu der Industrialisierung und Urbanisierung der Gesellschaft. Und sie haben sich ein bisschen gesträubt gegen die technische Fortschritt, kann man so sagen. Sie wollten zurück zu einer ökologischen Landwirtschaft, vegetarische Ernährung, Verzicht auf Alkohol, auf Tabak. Weil sie Angst hatten vor sogenannten Zivilisationsschäden und Zivilisationskrankheiten. Was ein bisschen abgespaced tönt, hat natürlich einen Kern. Heutzutage gibt es die Zivilisationskrankheiten. Wir kennen unter anderem Diabetes Typ 2 oder Adipositas und so. Das sind gängige Zivilisationskrankheiten. Damals hätte man das noch nicht wissen, weil man das noch nicht beobachten konnte, wie die ansteigen. Aber die Lebensreformer haben natürlich gespürt, dass das ihnen nicht gut tut. Und um dem entgegenzuwirken, haben die angefangen, sich auszuziehen und sogenannte Luft- und Lichtbäder praktizieren. Und das klingt jetzt sehr lustig, aber es geht eigentlich nur darum, dass sie den nackten Körper der Sonne und der frischen Luft ausgesetzt haben und sind nackt wandern und dann in Dampfbäder gehockt. Ein so. Und der atmosphärische Wechselreiz, wie sie das nennen, von Wasser, Luft und Licht, soll ein körperliches und seelisches Gleichgewicht wiederherstellen. Die Rückkehr zum nackten Körper hat aber auch ein bisschen komische Züge gehabt, sagen wir es so. Es hat nämlich auch ein paar antisemitische Elemente in diesen Theorien von der Lebensreformer drin gehabt. Zum Beispiel unser Philosoph, der Pudor, wo wir vorher darüber geredet haben, war der Ansicht gewesen, dass die Nackten quasi bei der körperlichen Entwicklung permanent überwacht werden können. Und somit hat er gesehen, wie sich dann ihren Körper verändert und dem einen rassischen Wert zuordnen. Also eine Art ästhetischer Rassismus. Und alles, was nicht dem Ideal von dem arischen Körper entsprochen hat, war fehlerhaft.
Heisst das, dass dann bald auch die Nazis die FKK-Kultur übernommen haben?
Die haben lustigerweise zuerst gar kein Interesse an der FKK-Kultur. Und zwar aus dem Grund, dass vor allem Linke und Homosexuelle die am Anfang praktiziert haben. Aber das mit dem rassischen Körper war dann schon noch verlockend für die Nazis. Die konnten nämlich noch gut in ihre Ideologie einbauen. Und dann haben die angefangen, die Vereine entweder aufzulösen oder in ihr System zu integrieren. Und die man dann halt integriert hat, hat man können ideologisch aufladen und so weiter verbreiten. Und so hat eine Art Shifting angefangen. Das heisst, die früher noch FKK praktiziert haben, haben dann aufgehört, weil das ideologisch aufgeladen war. Aber dann ist plötzlich FKK sehr interessant geworden für alle, die Sympathisanten von der NS-Ideologie waren. Mhm. Und so ist eine Art eine rassische Nacktkultur entstanden, wo eben die NS-Ideologie weiter verbreitet hat.
Wie ist es denn nach dem Zweiten Weltkrieg weitergegangen? Ist es denn so politisch geblieben?
Nein, im Zuge von der 68er-Bewegung hat FKK, wie es halt früher noch war und praktiziert worden ist, mit auch diesen ideologischen Hintergründen wieder ein Revival quasi erlebt. Weil die ursprünglichen Ideen in der 68er-Bewegung halt wieder viel Anhänger gefunden haben. Und so sind viele FKK-Feriendestinationen auf der ganzen Welt entstanden. Und interessanterweise auch FKK-Zeitschriften, wo rausgegeben worden sind mit wirklich ganz vielen Artikeln zu FKK, aber auch sehr vielen schönen Nacktbildern. Und wahrscheinlich sind die auch deswegen so beliebt gewesen.
Mm-hmm. Danke für den Streifzug. Weil jetzt sind wir wieder zurück in Gabtakte, weil das Feriendorf nicht mehr ist auch bei denen entstanden, zu der Hippie-Zeit.
Genau, es war eigentlich ursprünglich mal ein Gelände gewesen, wo man Wein angebaut hat. Aber die Familie, deren das gehört, das ist die Familie Ultra. Die hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg, so rund bei den 1950er Jahren, bemerkt, dass plötzlich sehr viele Leute einfach nackt bei ihnen auf dem Gelände zelten und nackt baden. Und das sind Menschen aus Deutschland, Niederlanden etc. gewesen. Und anstatt die Leute zu verjagen und zu sagen, hey, was machen die überhaupt da, haben die eine Idee gesehen dort drinnen. Nämlich, dass sie das absperren, das Gelände, und öffentlich zugänglich machen als einen Nackt-Campingplatz. Und so ist der Kurort entstanden. Das ist das erste familienfreundliche Naturistenzentrum an der Küste vom Languedoc. Das ist dort in Südfrankreich. Und dann ist es aber noch ausgebaut worden im Rahmen von einem französischen staatlichen Entwicklungsprogramm. Also man hat dann dort die ganze Küste mit so Hotels zugepflastert. Man hat die Welle halt aufwerten. Und Gabtakt ist dieser Aufwertung zum Opfer in Anführungszeichen gefallen. Und 1973 ist dann das Village Naturist, wie es heute auch heisst, formell gegründet worden. Und die Vision war damals eine ganz andere gewesen, als das heute wirklich dort gelebt wird. Denn man hat gesagt, Voyeurismus und Exhibitionismus ist nicht willkommen. Das ist jetzt ein bisschen anders.
In den 80er Jahren ist das Camping der FKK-Strand überhaupt gewesen. Dann ist die Wirtschaftskrise gekommen. Was ist passiert?
Man kennt es ja von vielen Wirtschaftskrisen. Das erste, was fällt, sind die eigenen Ideale. Nein, das war natürlich auch dort so gewesen. Man hat die idealistischen Ideen vom Naturismus sind nicht mehr so lukrativ geworden, weil die Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass viele Geschäfte und Gewerbeflächen im Naturistendorf leer gewesen sind oder ums Überleben gekämpft haben. Und dort hat nachher ein wirtschaftlicher Wandel eingesetzt. Also, weil man gemerkt hat, eine neue Kundengruppe ist sehr wohl gewillt, um sehr viel Geld dort liegen zu lassen. Und zwar Zwinger oder die Libertinen, wie sie heissen. Mhm. Und die sind bereit gewesen, für eben so Dienstleistungen wie Zwingerclubs und Fetischanlagen sehr viel Geld zu zahlen. Und das war eine Art Rettung für das Naturistendorf, aber in einer anderen Art und Weise auch ein bisschen sein Untergang.
Mhm. Für all die, die das nicht kennen, was sind Libertinen?
Libertinen sind sexpositive Menschen, die offen mit ihrer Sexualität umgehen. Also wie Zwinger eigentlich bei den Libertinen sind noch so ein bisschen jünger und agiler. Die Zwinger stellt man sich recht oft so über 50 Männer vor.
Und genau das wollte ich bei den Podcasterinnen anschauen. Du bist mit ihnen mitgegangen. Jetzt, bevor wir darüber schwätzen, was sie dort gesehen haben, alles. Kannst du mir noch etwas zu diesen beiden Podcasterinnen sagen? Die sind recht erfolgreich, glaube ich, oder?
Ja, die zwei sind relativ bekannt. Sie haben den Tabu-Podcast, der «Die Thronfolge» heisst. Ihnen hören pro Woche etwa 40'000 Menschen beim Quatschen zu. Man kann es gar nicht anders nennen, sie quatschen wirklich. Und ihre Zielgruppe sind vor allem Frauen so zwischen 20 und 25. Und erfolgreich sind sie, und das weiss ich, weil sie haben jetzt angefangen, auch Live-Shows zu machen. Und ihre erste Live-Show im Zürcher Club Kaufleute war innerhalb von 5 Minuten ausverkauft gewesen. Und sie haben eine zweite Tour angekündigt, die war auch innerhalb von 2 Tagen ausverkauft gewesen. Also die Leute wollen denen zuhören.
Warum?
Hey, die reden halt so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Also sie tragen wirklich schwere Themen relativ leicht an ihr junges Publikum an. Ich habe Karin Berlpack das auch gefragt, so, was macht euch so einzigartig? Und sie hat gesagt, es ist wie eine Therapiesitzung. Ich rede einfach mit meiner Kollegin und andere hören da dabei zu. Und dann hast du das Gefühl, als würdest du mit Freundinnen zuhören und du siehst dich in diesen ihren Problemen wieder.
Sie reden sehr freizügig, manchmal sogar frivol, aber es ist schon mehr als einfach das.
Ja, es ist eine Mischung aus Schamlosigkeit und Tiefgründigkeit, würde ich sagen. Auf der einen Seite beschreiben sie detailliert die Länge von ihren Schamlippen oder nennen die Vaginas Fütz. Und plötzlich erzählen sie dann mega intime Sachen von sich selber. Zum Beispiel hat Karin Berpack von etwa über 40'000 Hörerinnen und Hörern erzählt, dass sie in ihrer letzten Beziehung während 3 Jahren keinen Sex mehr hatte. Oder Dara Masi hat zugegeben, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte und wegen dem jede einzelne vortäuscht hat. Aber es ist ein bisschen so, als würde man Freundinnen beim Quatschen zuhören und so die eigenen Probleme wieder erkennen.
Jetzt endlich sind wir in eurer Ferien zu dritt. Wie fangen die an?
Das Erste, was wir machen, ist, wir gehen an den Familienstrand, um uns ein bisschen akklimatisieren. Weil wir fühlen uns dort noch nicht so richtig wohl und wir haben das Gefühl, dass man am Strand am einfachsten nackt sein kann. Irgendwie kennt man das dort so ein bisschen. Aber wir hocken dort und können unsere Bikinis noch nicht so richtig abziehen. Wir können es nicht überwinden. Wir fühlen uns immer beobachtet. Und tatsächlich werden wir auch kurz darauf angesprochen. Ein junger Schweizer hat gehört, dass wir Schweizerdeutsch reden und ist zu uns gekommen, hat uns zuerst recht schüch angesprochen und dann aber plötzlich sehr herzzerreissend die Geschichte erzählt, dass er von seiner Freundin verloren worden ist und dass er jetzt an dem Ort ist, um sich selber zu finden und er sucht noch ein bisschen Anschluss und er möchte gerne mit uns den Abend verbringen.
Er hat euch ein bisschen leid, du?
Ja, mega. Also er ist auch wirklich so traurig reinkommen und wir haben dann das Gefühl, oh nein, der Arme, wirklich, er war so ein Verschupfter. Weißt du, dann hast du gerade Mitleid, aber natürlich, also ja, wir haben dann herausgefunden, dass er nicht der Einzige ist, wo das Herz gebrochen worden ist von seiner Ex-Freundin.
Wir haben dann nachher das unseren Kontakt, eben zum Beispiel der Dominant, so erzählt und die haben alle gerade gesagt, ey, das war eine Masche gewesen. Der ist sicher jedes Jahr da, der
ja,
weiss,
es gibt
Leute,
die das immer machen und ja. Alle so anquatschen, ich bin das erste Mal da, ich suche noch Anschluss und dann aber einfach nach Frauen suchen, weil das Ding ist, als Mann allein kommst du, wenn du nicht steinreich bist, nicht mal in einen Club.
Am Strand hat es noch nicht funktioniert. Ihr habt den Ort gewechselt und seid ins Restaurant gegessen. Dort ist man aber nicht nackt.
Ja, das war eine sehr paradoxe Erfahrung. Wir haben gedacht, ja, wir kommen hier locker rein, oder? Wir haben ja nur Bikinis an. Aber genau das war eben das Falsche, weil man anscheinend dort am Abend, wenn man essen gehen will, muss schöne Abendkleider anlegen. Also das ist verlangt. Und mit Bikinis kommst du eigentlich nicht in ein Restaurant rein.
Ein bisschen verwirrend, diese Kleiderregeln, gerade für einen FKK-Ort, oder nicht?
Mega. Und es geht noch weiter. Wenn du zum Beispiel in einen Club willst, rein, kommt darauf an, in welchen Club du willst. Aber wenn du in einen Fetischclub rein willst, musst du ein entsprechendes Fetischoutfit haben und das muss schwarz sein. Und wenn du in einen anderen Club willst, dann musst du hohe Schuhe tragen und die müssen dann mindestens 8 cm hoch sein.
Und nachher stehst du vor dem Club und musst trotzdem die Schuhe an den Garderobe abgeben, weil die nicht schwarz sind. Ist so, hä, aber ich habe gemeint, da herrscht Freiheit und dann ist es wieder so Regeln um Regeln um Regeln.
Also es ist, bis wir uns dort zurechtgefunden haben, haben wir schon noch ein paar Tage gebraucht.
Klingt jetzt auch nicht so, eben, du hast vorhin gesagt, Libertini sind junge, sexpositive Menschen, die sehr offen sind gegenüber allem. Das klingt jetzt nicht sehr nach 21. Jahrhundert.
Nein, das haben wir uns auch gefragt. Und mit einer Frau, die man dann dort vor Ort geredet hat, die hat gesagt, ja, der Feminismus müsste da an der Türe abgeben. Und das hat uns recht lang begleitet, weil das haben wir auch überall in dem Dorf gespürt. Also ich habe persönlich ein bisschen den Eindruck gehabt, das Dorf ist sehr fest von Männern für Männer erbaut worden. Also rein von der Architektur her, auf der WCs hat es keinen WC-Deckel gehabt, aber auch davon, was für Bilder von Frauen propagiert worden sind, wenn man dann dort war. Mhm. Also alle waren zum Beispiel rasiert gewesen. Sehr viele Leute haben gemachte Brüste gehabt. Alle Männer haben irgendwie ja, so Accessoires getragen in ihren Intimbereich. Es ist sehr aufs Schein und nicht aufs Sein fokussiert gewesen.
Und auf Sexualität offensichtlich. Das Dorf ist am Tag und in der Nacht nicht das gleiche Dorf, oder?
Ja, das haben wir dann auch erlebt. Also wir haben natürlich gewusst, dass es für das bekannt ist, aber dann dort war schon nochmal eine andere Erfahrung. Und zwar am Tag ist das eigentlich ein FKK-Dorf, wo auch sehr viele Familien gehen, Urlaub machen. Also wir haben auch sehr viele nackte Kinder gesehen und Familien mit Kind. Und am Abend wird es aber zu einer grossen Sexparty. Also dort hat man die ganze Zeit Angebot von Fetischclubs. Es gibt auch jeden Tag Swingerpartys. Ja. Wir haben natürlich eben davon gehört, aber nicht wirklich gewusst, wie es dann abläuft.
Und wie läuft es ab?
Also das haben wir uns gefragt und sind dann zuerst mal zu der Domina gegangen, weil sie hat uns ja, oder sie hat ja die zwei eingeladen. Und wir haben dann mit ihr und ihrem Partner geredet und sie sind mega Fan von dem Ort. Also sie gehen jährlich 2 Wochen lang dort in die Ferien. Das ist ein Ort, wo sie einfach können abschalten können, sich selber sein, sich nicht müssen verstellen. So haben sie es uns geschildert. Und sie waren es auch, die uns, also Karin Bärpark, Daramasi und mir, gesagt haben, dass wir unbedingt mit ihnen an eine Swingerparty kommen müssen, um zu verstehen, was der Ort so einzigartig macht.
Und dann?
Am Tag darauf haben wir dann Domina und ihren Partner vor einem Swingerclub getroffen, vor einem Glamour. Das ist der älteste Club von Kap Takt. Und sind dort angestanden mit anderen Leuten, um reinzukommen. Und dann hast du schon mal eine Preisliste gesehen und hast gewusst, wo es jemand hingeht. Ein Bärli hat, glaube ich, 25 Euro gezahlt, eine Frau allein 10 Euro und ein Mann allein 500 Euro. man sieht, Single-Männer sind nicht so gern gesehene Gäste dort. Und das hat auch seine Gründe und auf das werden wir dann schon noch zu sprechen kommen. Aber wir sind dann dort reingekommen. Es ist halt eigentlich ausgesehen wie ein normaler Beachclub. Also es hat irgendwie einen Sofa-Bereich gegeben, es hat einen Pool gegeben. Auf der Seite hat es Sitzmöglichkeiten gegeben mit Matratzen. Es war natürlich eine Bar dort gewesen. Wir mussten an der Garderobe unsere Taschen und Handys abgeben. Wir mussten uns oben ohne frei machen. Also das hat man wirklich, das haben die sehr penibel darauf geschaut, dass man nichts anhat. Das ist halt das ganze Konzept davon. Und haben uns dann einfach mal auf die Tanzfläche begeben. Domina und ihren Partner haben 2 Matratzen für uns gebucht. Also wir waren eine Gruppe von so 6 Leuten. Und dann hat die Party angefangen. Und wir haben, ja, wir sind halt dort irgendwie eine halbe Stunde rumgestanden, haben ein bisschen mit den Leuten geredet und sind dann so ein bisschen führen. Es hat auch eine VIP-Loge gegeben, wo man hat ein bisschen die Leute beobachten konnte. Dann sind wir dort angestanden und haben die Leute beobachtet und es ist wirklich relativ schnell zur Sache gegangen, muss man sagen. Also die Leute haben angefangen, nach einer halben Stunde schon etwa Sex zu haben. Und es ist jetzt nicht sehr ein intimer Sex gsi, muss man sagen. Es war eher so gsi, als würden die eine Show dir bieten. Also die haben sich auf die Matratze geschmissen, sie haben schnell die Stellungen geändert, sie haben wirklich wollen, dass man ihnen zuschaut. Und dann, nachdem die ihn quasi vorgewärmt haben, sind die Leute auf der Tanzfläche auch in Stimmung gekommen und sind sich näher gekommen, haben angefangen, die Körper sich vermischen, die Hände sind gewandert. Wir haben zum Beispiel eine Frau beobachtet, wie sie einem Mann eine Analmassage gibt, während der eine andere Frau oral befriedigt. Es war wirklich sehr ekstatisch gewesen, aber sehr friedlich, muss man sagen. Also wir sind mehrmals natürlich angesprochen worden, angelächelt worden, aber sobald wir Nein gesagt haben, ist eigentlich das akzeptiert worden, ohne gross zu diskutieren.
Die gehört zu einer ganz speziellen Gruppe, wie die nachher später herausfinden. Es gibt so verschiedene Kategorien von Leuten, die in so Clubs sind.
Genau. Wir haben später eine Begegnung mit einem Mann, der auch an dieser Party übrigens präsent ist. Der Philipp nennen wir ihn da. Und er ist ein pensionierter Schweizer, der jedes Jahr für 3 Monate dort hingeht. Und er hat uns gesagt, er schätze es vor allem so fest, dass da so viele unterschiedliche Gruppen zusammenkommen. Und wir haben die Gruppe natürlich noch nicht so ganz überblickt gehabt. Wir sind noch sehr überwältigt gewesen vor allem. Und dann hat uns der Philipp erklärt, dass es zuerst mal die sogenannten Beobachter oder auch Gaffer gibt. Und zu denen gehören zum Beispiel wir. Oder wir haben kein Interesse an irgendwelche sexuellen Interaktionen, aber wir möchten uns gerne inspirieren lassen, sagen wir es so. Und dann gibt es noch Softzwinger, also das sind die, die beobachtet, sich inspirieren lassen und dann nur miteinander schlafen. Und dann gibt es noch die Hardcore-Swinger, also die, die möglichst viel erleben wollen. Und das sind dann auch die, die so an 3-4 Partys pro Tag gehen und möglichst mit vielen Leuten Sex haben. Und was es natürlich dort auch noch gibt, sind eben die Naturisten. Und Naturisten sind einfach die, die gerne nackt sind, die ihr Leben gerne nackt führen und sich so am wohlsten und am gesündesten fühlen.
Seit lange dieser Party gewesen?
Ja, etwa 2 Stunden, würde ich sagen. Wir haben es uns schon ein bisschen gegeben, aber nach 2 Stunden sind wir wirklich fix und fertig gewesen, sind nachher an den Strand gegangen und also Karin Bärpack ist direkt eingeschlafen.
Wenn man die Text liest, dann ist die Swingerparty, die du jetzt ja schon sehr anschaulich beschrieben hast, nicht das jäseste gewesen, was ihr erlebt habt in diesen Ferien.
Leute, das ist... Nein, also ich bin wirklich mir gefreut, so ein bisschen das Blut, wenn ich überlege, dass wir dort länger geblieben wären.
Ihr seid noch an einen bestimmten Teil vom Strand gegangen, wo, glaube ich, noch viel verrückter ist.
Ja, nach der Swingerparty sind wir eigentlich recht euphorisiert gewesen und haben uns auch sehr wohl gefühlt, muss man sagen. Wir sind dann am Tag darauf nochmal an den Strand gegangen, und zwar nicht mehr an den Familienstrand, sondern an Baie de Cochon. Und übersetzt bedeutet das Schweinchenstrand. Und wieso Schweinchen? Das werden wir jetzt gerade dazu kommen, weil nämlich dort sehr viele Schweinereien passieren, sehr öffentlich. Und dort findet man genau eben vielleicht auch teilweise die Hardcore-Leute, von denen uns der Philipp erzählt hat, nämlich Leute, die gerne Sex in der Öffentlichkeit haben und die es gerne haben, wenn man ihnen bei dem zuschaut. Und wir sind an dem Strand angekommen und es ist halt auch dort so, wie überall, dass man sollte nackt sein oder mindestens aber oben ohne als Frau. Und dann haben wir uns halt oben ohne frei gemacht und sind den Strand entlang gelaufen. Und je weiter wir gekommen sind, desto mehr sexuelle Handlungen haben wir natürlich können beobachten. Es waren Perle, die miteinander intim geworden sind, aber es sind auch mehrere Perle teilweise miteinander intim gewesen. Und was uns aber mehr geschockt hat wie das, muss man sagen, ist, dass sich um die Perle herum dann plötzlich eine Traube Menschen gebildet hat. Und das war anscheinend ganz normal gewesen, weil wir haben etwa 3-4 so Trauben gesehen. Das waren jeweils etwa 30 Männer gewesen, die um die Perle herum gestanden sind und zu dem Anblick onaniert haben. Alle miteinander. Und das ist keine Ausnahme gewesen. Das ist anscheinend gang und gäbe dort. Und das kennt man so. Das hat uns wirklich nachhaltig verstört, muss man sagen.
Was hat euch daran so verstört?
Das habe ich mich auch lange gefragt und ich habe, glaube ich, keine konkrete Antwort auf das, aber es war wirklich komisch, dass es anscheinend normal war, dass Männer sich in dieser Umgebung so verhalten. Wir haben uns einfach gefragt, wenn Männer ihren sexuellen Trieb freien Lauf lassen, wie das jetzt offensichtlich dort möglich war, ob das dann automatisch zu dem führt. Und ich glaube, das ist das, was uns verstört hat, dass Männer jeden Alters dort waren und das hätten genauso können Familienväter, Arbeitskollegen, Freunde und Verwandte sein.
Null mehr Konsens gsi, es ist null mehr, finde ich mich auch interessant, ich schaue dir schnell die Augen, sondern es ist wirklich so der leere Blick von, ich bin mir es gerade am selber machen und ich habe gerade so Bock und es ist mir eigentlich egal, wer mir in die Quere kommt.
Was sagt denn das über das Wesen Mann?
Mir persönlich hat es einfach gezeigt, dass wir wohl noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir sollten sein bezüglich Gleichberechtigung. Also wir hören ja immer wieder viele Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir haben schon lange Gleichberechtigung, da braucht es also gar nicht mehr. Aber wenn du mal dort gewesen bist und gesehen hast, was passiert, wenn wir wirklich auf unsere niedersten Trieb quasi aber reduziert werden, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich eine Art Gleichberechtigung war. Und zwar nicht aus dem Grund, weil das irgendwie verwerflich ist, sondern weil wir als Frauen uns wirklich sehr unwohl gefühlt haben und sehr ausgestellt. Quasi, als wären wir wahr, wo man könnte konsumieren.
All die Sachen, die du jetzt erzählst, Sascha, tunkt einem wahnsinnig weg von dem ursprünglichen FKK-Gedanken.
Ja, total. Und der ursprüngliche FKK-Gedanke ist ja eigentlich komplett das Gegenteil von dem. Also eben nicht voyeuristisch, nicht sexuell. Naturisten, die sagen ja, wir zeigen uns nicht nackt, wir leben nackt. Und es ist nicht, weil sie das irgendwie erotisch finden, sondern weil es ihnen besser gefällt, weil sie aus gesundheitlichen Gründen sich so besser fühlen. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun. Also auch der Vorstand vom Schweizerischen Naturistenverband hat mir gesagt, wenn du Naturismus erleben willst, musst du nicht auf Kap Tagt gehen. Das ist nicht, es ist zwar das grösste Nacktdorf der Welt, also textilfreies Leben ist dort möglich, aber es hat nichts oder nicht mehr so viel mit Naturismus zu tun.
Du bist 3 Tage da gewesen, willst du nochmal hin?
Nein, ehrlich gesagt, nein, für mich ist der Ort wirklich nichts. Aber ich finde auch nicht, dass man das müsste verbieten deswegen. Weil es gibt offensichtlich eine Nachfrage nach dem. Wenn jährlich da 40'000 Personen dort hingehen, dann gibt es das Bedürfnis. Und das Problem ist einfach, dass ich mich von dem nicht angesprochen fühle. Und jetzt frage ich mich natürlich, wer wollen denn sie ansprechen? Wenn sie wirklich möchten, junge Frauen dort hinholen, sollte es meiner Meinung nach eben auch ein bisschen frauenfreundlicher gestaltet werden. Mit Anstandsregeln vielleicht mit frauenfreundlicher Architektur, mit einladenden Cafés oder Bars. Weil dann würde ich es mir vielleicht noch mal überlegen.
Danke, Sascha.
Danke, Philipp.
Der Text von Sascha Britzko über ihre 3 Tage im grössten Nacktdorf von Europa, wenn nicht von der Welt, lest ihr im Magazin. Wir können euch sehr gerne verlinken. Wir können euch die Podcast-Folge von der Thronfolge verlinken, wo ihr hören könnt, wie die beiden Frauen das erlebt haben. Die Folge von Apropos hat Jackie Wechsler produziert. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao zusammen.